sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie sehr aufmerksam mitgesungen, diese Strophe 5 aus dem Lied 200? Was haben wir da gerade gesungen, die letzten zwei Verse dort in dieser Strophe? Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht Herr deinen Willen tut. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht Herr deinen Willen tut. Das ist ja so eine Sache bei den Kirchenliedern, die wir singen. Meinen wir es damit ernst oder nicht? Und wenn du das wirklich ernst meinst, was du gerade gesungen hast, dann ist diese Predigt gerade für dich geeignet. Denn in dieser Predigt, die jetzt kommt, geht es um den Willen Gottes in Jesus Christus an dich. Den Willen Gottes in Jesus Christus an dich. Und so wollen wir hören auf das, was Gott will von unserem Leben, was er will von deinem Leben. Wir wollen hören den für diesen Sonntag vorgesehenen Predigttext 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Apostel Paulus schreibt hier der Gemeinde in Thessalonich: Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Amen. Wir wollen kurz beten. Himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, durch dieses Wort zeigst du uns noch einmal deutlich, was dein Wille an uns ist. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns segnest durch dieses Wort, dass wir das ganz neu hören und verstehen und annehmen für unser Leben, was du möchtest für unser Leben. Ich möchte dich bitten, lass uns nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines heiligen und lebendigen Wortes sein. Und so segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn meine Eltern früher in den Urlaub fuhren, meine Geschwister und ich zu Hause zurückblieben, wir waren dann so 16, 17, 18, dann war es meinem Vater immer ein dringendes Anliegen, unmittelbar vor Antritt der Fahrt, wenn er mit meiner Mutter nun, auch wenn es nur für ein Wochenende war, uns zu Hause zurück ist, nochmal ganz klar und knapp zu sagen, was denn alles wichtig ist, so Dinge, die wir schon tausendmal gehört hatten, die auch selbstverständlich waren, aber die hat er uns immer wieder eingeschärft, so Sachen wie, schließt ja immer die Haustür ab. Und macht die Kaffeemaschine auch aus und gießt die Blumen. Wussten wir alles, aber wir haben es immer wieder zu hören bekommen. Und ganz so ist das heute hier in dem Predigttext. Der Apostel Paulus kommt zum Ende des Thessalonicher Briefes. Und zum Schluss des Thessalonicher Briefes, so wie das häufig zum Schluss der Briefe macht, da zieht er nochmal ganz kurz die wesentlichen und wichtigen Dinge hinein, die zwar die Christen wissen, aber auf die es wirklich ankommt, weil es der Wille Gottes in Jesus Christus an die Gemeinde ist. Und die Gliederung der Predigt heute, die ist nicht besonders schwer, sind drei Punkte. Drei Punkte, die der Apostel Paulus der Gemeinde geschrieben hat, durch die Gott geredet hat, und drei Punkte, die du heute von Gott für dein Leben hören darfst. Erstens, sei allezeit fröhlich. Zweitens, bete ohne Unterlass. Drittens, sei dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes an uns für die nächste Woche, für die nächste Zeit. Und wir wollen uns mit allen drei Punkten auseinandersetzen. Das Erste, was Gott von dir will, sein Wille in Jesus Christus an dich, sei allezeit fröhlich. Der Wille Gottes an uns ist, dass wir fröhlich sind. Unser Schöpfer will fröhliche Geschöpfe. Er will als erstes nicht unser Geld, unseren Dienst. Nein, er will uns als fröhliche Menschen. Es ist auch wichtig für den Dienst, für unser Geld geben, dass wir fröhlich sind. Und das funktioniert das gar nicht mit der Nachfolge und mit der Jüngerschaft. Fröhlichkeit ist etwas, was Gott von uns möchte. Er möchte für seine Geschöpfe nicht das Leid oder die Traurigkeit. Nein, er will die Freude und die Fröhlichkeit. Nachher, nach der Predigt, wird der Männerchor singen, bis zu uns wie ein Vater. Das ist auch ganz selbstverständlich. So wie ich für meine Tochter auch möchte, dass die immer fröhlich ist, dass die Freude hat in ihrem Leben, so auch bei Gott, der unser himmlischer Vater ist. Der will für uns die Freude und Fröhlichkeit. Und das will er für dein Leben. Der möchte, dass du fröhlich bist. Und das gibt er dir sogar zum Befehl. Und dieser Befehl und dieser Aufruf zur Fröhlichkeit, der ist hier nicht nur singulär im Thessalonischer Brief, nein, der durchzieht die ganze Bibel. Immer wieder heißt es in der Bibel, dass Menschen fröhlich sein sollen. Geht im Alten Testament schon los, wenn die Menschen da zu den Festen kommen nach Jerusalem. 3. Mose 23, ihr sollt 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn. Im Sprüchebuch und im Prediger wird immer wieder die Fröhlichkeit gelobt, was das für ein hohes Gut ist. Also Sprüche 17, ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl. Und auch im Neuen Testament immer wieder wird auf die Fröhlichkeit hingewiesen, nicht nur bei Paulus, auch in der Predigt der Predigten, der Bergpredigt. Da heißt es ganz zu Anfang, seid fröhlich und getrost, sagt Jesus Christus den Seinen zu. Und überall, das müssen wir sehen, wo Jesus Menschen begegnet, da werden sie fröhlich und glücklich. Schon als Jesus, als Maria schwanger ist mit Jesus, da begegnet sie Elisabeth, ihrer Verwandten, mit Johannes dem Täufer, steht in Lukas 1. Und als die beiden Schwangeren sich da begegnen, da merkt der Täufer, das ist Jesus. Und da steht da in der Bibel, und da hüpfte das Kind vor Freude im Bauch der Elisabeth. Überall da, wo man Jesus begegnet, da ist Freude. Als Jesus dann geboren ist, da sind die Engel über dem Stall. Da sagen sie, wir verkündigen euch große Freude, große Fröhlichkeit. Und all das, was mit unserem Herrn Jesus zu tun hat, das ist ja das Evangelium, das Euangelion. Euangelium griechisch heißt nichts anderes als fröhliche, frohe Botschaft. Wer verstanden hat, worum es im Evangelium, in der Botschaft von Jesus geht, der wird froh, der wird fröhlich. Das ist etwas Wunderbares. Das lesen wir dann auch weiter in der Bibel von der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Sie waren beieinander jeden Tag und hielten die Mahlzeiten mit Freude und Fröhlichkeit, heißt es da. Oder Apostelgeschichte 8, als der Kämmerer, der da in Jerusalem gewesen war, zum Glauben gefunden hat, von Philippus getauft war, heißt es da, er zog fröhlich seine Straße, er hat zu Jesus gefunden. Und auch Paulus immer wieder in den Briefen ruft auf, seid fröhlich, bis hin in die Offenbarung, Offenbarung 19, lasst uns freuen und fröhlich sein. Liebe Gemeinde, ich könnte jetzt hier noch 20 Minuten weiter Bibelstellen zitieren, wo die Bibel uns aufruft, fröhlich zu sein, uns zu freuen. Es ist etwas ganz Wichtiges, was der Bibel am Herzen liegt, was Gott am Herzen liegt. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, naja, warum sollen wir eigentlich fröhlich sein? Was gibt es eigentlich für einen Grund, fröhlich zu sein? Vielleicht guckst du auf dein Leben und da ist im Moment so wenig Grund zur Fröhlichkeit, weil es in der Beziehung nicht stimmt, in der Familie, weil du krank bist. Du weißt vielleicht gar nicht, warum du fröhlich sein sollst. Das war in der Gemeinde Thessalonich ja auch nicht anders. Da waren ja nicht nur Leute, denen es super gut war, die nur reich waren, nur gesund waren und alle weit über 100 wurden. Nein, das waren Menschen, die hatten genau dieselben Probleme wie wir. Den ruft Paulus das zu und Gott ruft es uns auch zu. Seid fröhlich, aber da muss man ja einen Grund für angeben. Der Grund wird angegeben, wenn man den Thessalonicher Brief liest. Übrigens, wenn ihr nächste Woche nichts Vernünftiges zu lesen habt, dann lest euch mal die 5 Kapitel des Thessalonicher Briefes durch. Sehr lohnend, ein guter, wunderbarer Brief. Da ist nämlich ganz zu Anfang am Thessalonicher Brief, und das überliest man schnell, da steht, liebe Brüder, von Gott geliebt. 1. Thessalonicher 1, Vers 4, wer eine Bibel dabei hat, kann nachlesen, wer nicht, kann beim nächsten Mal eine mitbringen. 1. Thessalonicher 1, Vers 4, liebe Brüder von Gott geliebt. Auch das überliest man schnell, aber da steckt Sprengkraft drin, in dieser Anrede. So wie Paulus die Gemeinde in Thessalonich anredet, ist das ein besonderes Prädikat. Im Alten Testament wurden als Geliebte Gottes nur ganz, ganz wenige Menschen angesprochen. Steht einem Hebräischen, Jedid Yahweh. Salomo, der kriegt das als Beinamen. Jedid Yahweh, die von Gott Geliebten. Das waren ganz, ganz, ganz besondere Menschen. Ein Salomo, ein Benjamin, die waren von Gott geliebt. Und so redet jetzt Paulus auf einmal die ganze Gemeinde an. Jetzt sind es nicht mehr nur Einzelne, sondern alle, die zu Jesus gehören, sind Jedid Yahweh, sind von Gott geliebt. Das steht vor diesem Thessalonicher Brief wie so ein Vorzeichen vor einer mathematischen Gleichung, vor einer Klammer. Alles, was da kommt, muss man unter diesem Fokus sehen, dass die Gemeinde in Thessalonich von Gott geliebt ist. Das dürfen wir hören. Und wer von Gott geliebt ist, vom Schöpfer dieser Welt, der hat Grund zur Fröhlichkeit, zur Freude, egal was hier auf Erden passiert, der hat den Urgrund zur Freude, zur Fröhlichkeit. Jetzt will ich euch was sagen. Ihr seid auch von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Hat er dir übrigens schon in der Taufe gesagt, heute Morgen hat es der Julius in besonderer Weise gehört. Er hat es morgen gehört. Er hat Gott ihm das zugesprochen, hat seinen Namen über seinem Leben ausgerufen. Hat ihm damit deutlich gemacht, für dich, Julius, bin ich auf Golgatha gestorben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat für den Julius. Aber den hat er auch gegeben für mich und für dich. So sehr liebt Gott dich, dass er in Jesus für dich gestorben ist. Und das darfst du neu heute hören. Gott liebt dich. Ja, genau dich, wie du heute Morgen hier bist. Deshalb darfst du fröhlich sein. Hast du vielleicht schon häufig gehört, dass dir das jemand gesagt hat, im Kindergottesdienst, die Eltern vielleicht, in der Gemeinschaftsstunde, wo auch immer, dass Gott dich liebt, aber das hast du immer nur gehört und nicht verstanden. Und das ist allerdings sehr wichtig, dass man das versteht und erlebt. Wenn ich das nicht wirklich erlebt habe, dass der Herr mich liebt hat, dann ist diese Forderung, seid allzeit fröhlich hier, die wird zur Katastrophe. Das kann dann nicht gelingen. Wer nicht verstanden hat, dass es einen allmächtigen Gott in Jesus Christus gibt, der mich liebt und das nicht erlebt hat, ja, für den bleibt das leer. Der kann nicht fröhlich sein. Der wird immer wieder verzweifeln über all das, was in dieser Welt ist. Aber wer das erlebt hat, wer wirklich die Liebe Gottes gespürt hat, der kann fröhlich sein. Liebe Gemeinde, im Glauben geht es nicht um das Festhalten bestimmter Lehrsätze. Im Glauben geht es nicht um das Übernehmen biblischer Offenbarungen in das eigene Weltbild. Das gehört auch mit dazu, das ist Teil davon. Aber das Wesentliche des Glaubens ist, dass man erfahren und erlebt hat, dass der Herr einen lieb hat, dass Jesus Christus lebt. Das kann ich tausendmal nachsprechen. Da kann ich Bibelstellen auswendig lernen, noch und nöcher. Das ist gut, das ist wichtig. Aber wenn ich es nicht erlebt und erfahren habe, dann bleibt das leer. Da habe ich zwar den Schatz der Heilstatsachen in meiner Kiste, aber ich schlafe drauf und ich kann sie mir gar nicht aneignen. Aber wenn ich sie mir angeeignet habe, wenn die mir wirklich zum Wertvollsten werden in meinem Leben, dann bleibt mir nichts anderes, als fröhlich zu werden. Darum geht es. Und deshalb stelle ich heute Morgen auch noch einmal die Frage, ist das, hast du das erlebt, diese Liebe des Auferstandenen? Oder ist das bisher einfach nur so eine sprachliche Floskel gewesen der Menschen um dich herum, die du vielleicht auch schon mal nachgesprochen hast, aber die letztlich für dein Leben keine Bedeutung hat? Wenn du das wirklich, und du musst dich ja vor niemand anderen als vor dir selber und vor Gott verantworten, wenn du es bisher noch nicht erlebt hast, dann mach dich auf den Weg zu diesem Jesus. Und wenn du nicht weißt, wie es da hinkommt, da kannst du mich fragen, kannst du einen unserer Kirchvorsteher fragen, da kannst du zu einem gestandenen Christen, einer Christin gehen, da kann ich dich nur rufen, mach dich auf, damit du das Beste im Leben findest, Jesus. Und glaub mir, wenn du Jesus gefunden hast, dann wirst du fröhlich werden. Das ist ein Automatismus, das geht dann gar nicht anders. Und genau darum geht es auch hier dem Paulus. Die Ethik des Paulus, die ist überschrieben mit einem Wort, Galater 5, 25, so wir denn im Geist sind, so lasst uns auch im Geist leben. So wir im Geist sind, so lasst uns auch im Geist leben. Das heißt also, wenn dann schon alles wirklich wahr ist, Leute, dann lasst uns fröhlich und froh sein. Und lasst uns auch die Dinge tun, die uns als Christen vor die Füße gelegt werden. Das ist was Wunderbares. Aber dazu muss man das erlebt haben. Diejenigen unter uns, die den Herrn kennen und die mit ihm gehen, die wissen, wovon ich spreche. Und euch möchte ich aufrufen, nun lebt auch in dieser Fröhlichkeit. Wisst ihr, wir, die wir den Herrn kennen und schon so lange mit ihm geben, wir geben manchmal ein trostloses und freudloses Bild ab. Ja, was soll denn die Umwelt von uns denken, von uns und von unserem Glauben, wenn wir wirklich diesen Glauben nicht leben? Wisst ihr, der Herr lebt. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Und dieser Schöpfer dieser Welt, er hat dich lieb. Das ist was Wunderbares. Liebe zu spüren. Nicht nur die Liebe eines Menschen, Da freut man sich ja auch drüber, wenn der Ehepartner einen liebt oder die Kinder einem Liebe schenken. Das ist was Tolles. Das strahlt auch von einem aus. Aber noch etwas viel, viel Größeres ist es, wenn der Herr, wenn Gott selber einen liebt, wenn man das spürt und erlebt. Und wenn man das erlebt, dann hat man wirklich allen Grund zur Fröhlichkeit. Und deshalb ruft uns Paulus hier auf, fröhlich zu sein. Er ruft dich dazu auf, fröhlich zu sein, weil du neu wissen und hören darfst. Der Herr hat dich lieb. Das Zweite ist, wozu uns Paulus hier aufruft, bete ohne Unterlass. Bete ohne Unterlass. Da können wir uns direkt die Frage stellen, geht das überhaupt, ohne Unterlass zu beten? Und das ist so eine Bibelstelle, wenn man die im Hauskreis oder in der Bibelstunde bespricht, da weiß man sofort, da wird sofort diskutiert. Nämlich darüber, wie viel Zeit muss es denn sein und dass wir das eigentlich gar nicht schaffen, ohne Unterlass zu beten. Und dann fangen da immer wieder auch die Theologen an, so, ja, die Worte der Bibel auszuhebeln. Nein, darf man nicht machen. Das ist das, was Gott von uns verlangt. Das ist sein Wille an uns, ohne Unterlass zu beten. Nicht eine Stunde, nicht zwei Stunden am Tag, den ganzen Tag sollen wir zu ihm beten. Sagt er übrigens nicht nur hier am Ende des Thessalonicher Briefes, Ende des Kolosserbriefes, heißt es Kolosser 4. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Zu der Danksagung kommen wir gleich noch. Epheser 6 heißt es, betet alle Zeit. Und auch der ganze Thessalonicher Brief überhaupt ist gerahmt vom Gebet. 1. Thessalonicher 1, Vers 3 geht es so los, dass er da schreibt, ich, der Paulus, und der Silvanus und der Timotheus, wir gedenken eurer alle Zeit im Gebet. Und auch zum Schluss des Thessalonicher Briefes ruft er die Gemeinde nochmal eindringlich zum Gebet auf. Wir sollen ohne Unterlass beten. Jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, wie? Ohne Unterlass, reicht das denn nicht, die 5 Minuten morgens und die 5 Minuten abends und das Tischgebet, ist das zu wenig? Und er fragt sich vielleicht, muss ich das jetzt am Ende verdoppeln? Wo soll ich denn eigentlich die Zeit hernehmen? Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr so denkt, dann habt ihr einen grundlegenden Fehler, weil ihr denkt, beten wäre so etwas wie Zähneputzen. Also Zähneputzen ist etwas, das muss ich morgens und abends machen. Da muss ich mir dann auch das Weckerchen stellen, 2 Minuten, ihr kennt das alle mit der Sanduhr. Das ist so etwas, das muss ich tun, damit meine Zähne in Ordnung bleiben. Das ist eine Pflicht, die ich zu machen habe und jeder, der einigermaßen schlau ist, der weiß auch, warum das so sein soll, das leuchtet ihm ein. Das sind gesundheitliche Gründe. Aber beim Beten ist das anders. Beten ist doch etwas, wo ich in der Gegenwart Gottes lebe. Beim Beten habe ich Kontakt mit dem Allmächtigen selber. Und liebe Brüder und Schwestern, dieser Allmächtige, der ist immer um mich rum. Der ist immer bei mir. Da gibt es keinen Bereich meines Lebens, wo der nicht ist. Gott ist immer da und wenn ich bete, dann lebe ich die Gegenwart zu meinem Gott. Also dass Gott immer da ist, das kann ich mir an vielen Bibelstellen belegen. Ich nenne heute nur mal eine, Psalm 139, Verse 3 und 5. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Also egal, was ich mache, ist immer da. Ich sehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Der ist nicht nur da, der weiß auch alles, was wir sprechen. Dann heißt es da, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott ist vor mir, neben mir, über mir, unter mir, da wo ich herkomme, da wo ich hingehe. Gott ist immer da. Gott ist immer in meiner Gegenwart. Ist immer da. Dieser mich liebende Gott. Und dieser liebende, mich liebende Gott wünscht sich nichts anderes, als dass ich diese Gegenwart wahrnehme und in dieser Gegenwart lebe und das auch zum Ausdruck bringe. Da geht es nicht darum, dass wir 24 Stunden am Stück reden, also beten, sodass wir unsere Lippen bewegen. Aber uns 24 Stunden am Tag im Klaren sind, dass Gott da ist. Leben in seiner Gegenwart. Ich hatte jetzt ja 2 Wochen Urlaub, da war ich eine Woche mit meiner Familie in Dänemark. Da hatten wir viel Zeit miteinander und waren den ganzen Tag über zusammen. Das heißt, ich hatte den ganzen Tag Kontakt mit meiner Ehefrau und meiner Tochter. So. Also wenn es in dem Urlaub so gewesen wäre, dass ich in dem Urlaub nur morgens beim Frühstück 5 Minuten mit meiner Frau gesprochen hätte, abends 5 Minuten vorm Schlafengehen und eben bei den Mahlzeiten kurz mal was angesprochen, da würde mir jeder Therapeut und Seelsorger sagen, du hast ein massives Beziehungsproblem. Also bei euch stimmt was nicht. Abgesehen davon, dass meine Frau, die mich lieb hat, sagen würde, hey, was ist denn hier los? Wieso redest du denn nicht? Warum sprichst du nicht mit mir? Und natürlich haben wir in dem Urlaub die ganze Zeit miteinander kommuniziert. Wir haben nicht die ganze Zeit miteinander geredet. Aber wenn man dann zum Strand gegangen ist und wenn man sich unterhalten hat über das gute Wetter, ob es noch schlechter werden wird, über all die Dinge, da hat man die ganze Zeit miteinander Kontakt und lebt in der Gegenwart der Ehefrau, was natürlich auch ganz selbstverständlich ist. Und mir braucht kein Mensch auf dieser Welt zu sagen, nun red mal mit deiner Tochter, nicht? Das ist ja ein automatischer Wunsch, der aus mir herauskommt, weil ich diese Tochter lieb habe und die mich lieb hat. Und wisst ihr was, Brüder und Schwestern, genau so ist es mit Gott. Der lebt auch mit uns. Der ist wie ein Mensch, er ist natürlich kein Mensch, aber wie so ein Mensch, mit dem wir leben dürfen, wie deine Ehefrau, wie deine Tochter, die du lieb hast. So ist Gott um dich rum. Und wisst ihr was, dieser Gott hat dich lieb. Und der sehnt sich danach, dass du diese Gegenwart mit ihm auch bewusst lebst. Nicht nur so zwei, drei kleine Zeitchen am Tag ihm so gibst und schenkst, sondern dass du ihn komplett mit hineinnimmst in deinen Beruf, in all deine Sorgen, in all das, was dich bedrückt und all das, was dich glücklich macht. Er ist sowieso dabei und er möchte, dass du ihm Anteil schenkst. Und deshalb sagt er, bete ohne Unterlass, nimm mich immer mit hinein. Zeig das, dass ich da bin und nimm mich mit hinein. Wie macht man das? In Gottes Gegenwart zu leben, ihn hineinzunehmen? Eben indem man mit Gott betet, mit ihm spricht. Es gibt ja im christlichen Glauben so einen Dreiklang. Es gibt erstens das Empfangen, es gibt das Festhalten und das Weitergeben. Weil das Erste im christlichen Glauben ist, dass man den Heiligen Geist empfängt und dass man von der Liebe Gottes erfüllt wird. Das ist, wenn man zum Glauben kommt, die Bekehrung. Das Zweite ist das Festhalten, dass man eben bei Gott bleibt. Dieses Festhalten tut man durch das Gebet. Ich kenne viele Christen und mir geht das manchmal auch in meinem Leben so, weil ich natürlich weiß, dass Gott da ist und ich erlebe das immer wieder, das sind wunderbare Dinge, aber durch den Satan verführt, gebe ich mich in meinem Leben häufig anderen Dingen hin. Schau nicht auf Gottes Gegenwart, sondern auf die Dinge, die mich sonst so bestimmen. Da wird mein Glaube kleiner und da halte ich nicht an Gott fest. Aber Gott ruft mich auf, an ihm festzuhalten, die Hände zu falten, immer wieder zu ihm zu beten. Und immer wenn ich das tue, dann merke ich, wie ich gesegnet bin. Als wir jetzt im Urlaub waren, da waren am Strand so Surfer. Da waren einige Surfer, die konnten sehr gut surfen, die standen dann bei diesen starken Windböen auf ihrem Brett und die hielten dann hier diese Stange fest und die donnerten da richtig. Das machte richtig Spaß, das zu sehen, die Fröhlichkeit. Und andere, die lernten das erst, die fielen immer wieder ins Wasser, die hielten die Stange und konnten die Stange nicht festhalten. Die knallten hin. Die Stange festhielten, die hatten die Fröhlichkeit. Aber die Stange losgelassen haben, die hatten keine Fröhlichkeit bei dem, was sie taten. Und genauso ist es im Glauben. An Gott müssen wir festhalten. Nur nicht so an der Stange, sondern so im Gebet. Wenn wir da festhalten im Gebet, dann schenkt uns Gott auch die Fröhlichkeit, von der er zu Anfang hier gesprochen hat. Beharrlich im Gebet zu bleiben. Das macht den christlichen Glauben aus, diesen Dreiklang. Es erstens zu empfangen, es zweitens festzuhalten und es drittens weiterzugeben. Das gehört natürlich auch dazu. Das Weitergeben des christlichen Glaubens. Aber das geschieht auch nur, wenn ich diesen Gott wirklich festhalte. Sonst brauche ich es gar nicht weiterzugeben. Wenn ich nicht ganz stark in der Gegenwart Gottes lebe und davon erfüllt bin von diesem Gott, was will ich denn anderen geben, wenn ich selber leer bin? Das ist wie wenn ich zu Hause Kaffee ausschütte und da kann es nichts mehr drin. Ja, was will ich den Leuten denn geben? Ich muss mich füllen lassen von der Gegenwart Gottes. Und das geschieht, wenn ich an diesem Gott festhalte und zu ihm bete. Und dazu ruft Gott dich auf. Das ist sein Wille. Denn er ist der dich liebende Vater. Der will den Kontakt zu dir. Der möchte, dass du mit ihm sprichst. Wenn meine Tochter den ganzen Tag nicht mit mir spricht, da habe ich das Bedürfnis nach. Da gehe ich dem nach und dann sage ich, Mensch, sag doch was, Mädchen. Dann will ich das versuchen zu locken. Und so ist Gott. Deshalb sagt er das. Bete ohne Unterlass. Und ein drittes und letztes, was der Wille Gottes für dein Leben ist, was du neu hören sollst, ist, sei dankbar in allen Dingen. Du sollst dankbar sein. Du, der du heute gekommen bist, sollst ganz neu dankbar sein. Und ich möchte dieses Wort zwei Personengruppen heute Morgen zusprechen. Ich möchte es erstens denen zusprechen, in besonderer Weise, denen es so richtig gut geht. Und zweitens denen, denen es richtig schlecht geht. Alle anderen, die mögen sich irgendwo so dazwischen einordnen, aber den beiden möchte ich es ganz besonders zusprechen. Ich möchte es erstmal denen zusprechen, denen es so richtig gut geht. Also wo es so richtig fluppt. Es gibt ja so Leute, die fragt man, na wie geht's denn? Und dann ziehen die Mundwinkel hoch und dann sagen die, Spitze, super. Also die strahlen vom Glück. Das ist toll, wenn man solche Menschen erlebt. Du bist gesegnet. Du bist gesegnet, wenn es dir so gut geht. Das ist wunderbar. Aber vergiss eins nicht. Dem zu danken, dem du alles das verdankst. Nämlich dem allmächtigen Gott, in Jesus Christus. Da kannst du gar nichts zu, dass dein Kühlschrank voll gefüllt ist. Da kannst du gar nichts zu, dass du kerngesund bist und deine Familie auch. Du kannst auch für das Glück in deiner Familie nichts, auch für dein gefülltes Bankkonto. Natürlich hast du mit deinen Gaben, deiner Intelligenz und deiner Liebe all diese Dinge mitbewirkt, aber die hat dir ja auch jemand gegeben. Der allmächtige Gott in Jesus Christus. Und der sagt dir neu für dein Leben, sei dankbar. Das eigentlich vorgesehene Evangelium für diesen Sonntag ist die Geschichte von den 10 Aussätzigen, Lukas 19. Da kommt Jesus durch Samarien und da kommen 10 Aussätzige, die rufen, nur hilf uns doch und mach uns gesund. Und der Herr schenkt das große Wunder und macht sie gesund. Und dann geschieht das, dass 9 von denen einfach abhauen. Die geben Gott nicht die Ehre, danken Jesus nicht und nur einer umkehrt. Wisst ihr, wenn man diese Geschichte so in der Kindergottesdienst oder in der Jungschar erzählt, dann sind die Kinder sofort dabei und die verurteilen sofort die 9. Also das ist ja vollkommen falsch, was die machen, diese 9. Und der eine, das ist genau richtig. Und dann ist dann der Jungscharleiter, der Kindergottesdienstmitarbeiter, der nickt dann und bestärkt auch diese Einstellung. Und wir als Erwachsene wissen das natürlich auch. Wenn man Erwachsenen diese Geschichte erzählt, dann darf man nicht dabei bleiben, diese Geschichte nur interpersonell zu sehen, also zu sagen, wir haben hier 10 Personen, sondern man muss sie auch intrapersonal auslegen. Das heißt, hey, diese Geschichte spricht von den 10 Anteilen in meinem Leben, wo ich in Frage gestellt werde. Klar, gehe ich ab und zu mal hin und danke diesem Gott. Aber das muss ich für mich bezeugen, für mich Olaf Latzel, wenn ich in meine Person gucke. Also wenn ich wirklich Gott für all das danken soll, was er in meinem Leben getan hat, da müsste ich viel, 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 viel mehr Zeit aufwenden. Bei mir ist es wirklich so ein Verhältnis, 9 Teile, die nehmen alles so ganz selbstverständlich hin und einer, manchmal wenn es hochkommt, nur ein Teil gibt Gott die Ehre. Und du bist genauso einer. Du dankst ab und zu Gott. Aber es ist viel mehr Grund für dich, Gott zu danken. Für all das, was er dir Gutes getan hat. Und das darfst du ganz neu hören. Sei dankbar in allen Dingen, was der Herr dir geschenkt hat. Das sage ich denen, denen es so richtig gut geht. Das dürft ihr hören, das müsst ihr vor Gott umsetzen. Das dürft ihr mitnehmen in diese Woche. Aber ich möchte es als zweites auch denen zusprechen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ich denke, die, denen es gut geht, die können das ein Stück weit annehmen, die werden das bejahen. Jetzt möchte ich dieses Wort auch denen zusprechen, denen es richtig schlecht geht. Die krank sind, die traurig sind, die am Leben, die an Menschen gescheitert sind. Tief unten drin sind, die vielleicht gar nicht weiter wissen, die so wenig Fröhlichkeit in ihrem Leben empfinden, für die schon der erste Punkt der Predigt eine Zumutung war, fröhlich zu sein. Dir rufe ich im Namen Jesu Christi das auch zu. Sei dankbar. Stimm das Danklied an gegen deine Wehklage. Sing das Danklied Gottes, denn wenn du es in deinem Kummer nicht tust, du wirst noch weiter abrutschen in deine Weltklage, in deine Weltsorge, in dein Genervtsein, in deine Angst und in deine Panik. Stimme es trotzdem an. Das ist die Regel der Bibel. In der Bibel wird das Loblied Gottes nicht nur dann gesungen, wenn alles gut ist und alles am Schnürchen läuft und die Wünsche zu 110% erfüllt werden. Da muss es erst recht gesungen werden. Aber es wird gerade auch dann gesungen, wenn es nicht gut geht. Und dadurch wird Gott die Ehre gegeben. Das darfst du hören, egal ob dein Herz momentan mitkommt oder nicht. Stimm das Danklied an. Lass deinen Geist schon da sein. Und du wirst sehen, wie Gott dich dadurch segnen wird. Ist ein Stück weit so, wenn man schlimme Dinge erfahren hat in seinem Leben. Sei es, dass es Probleme in der Familie gibt. Sei es, dass ich krank bin. Sei es, dass ich am Arbeitsplatz Probleme habe, was immer dein Kummer ist. Dann gibt es etwas, mit dem der Widersacher, der Teufel, arbeitet. Der hält uns gefangen, nur in diesem Bereich. Und dann denken wir nur noch über diese Dinge nach. Über das, was schlecht ist, was uns Kummer macht. Und wir bewegen es. Und wir denken an unsere Zukunft. Und uns wird ganz schlimm. Und es wird ein Teufelskreis. Wir werden immer trauriger und depressiver. Und zu Anfang haben wir festgestellt, der Wille Gottes für unser Leben ist die Fröhlichkeit. Der ist die Fröhlichkeit, nicht die Depressivität und die Traurigkeit. Das ist der Wille des Widersachers für unser Leben. Der will uns mit dem eh schon Geschehenen noch kaputter machen. Aber damit wir aus diesem Loch rauskommen, in dieses Loch, in das wir gestürzt sind, ganz gleich, was dein Loch ist, um da rauszukommen, da gibt es eine Leiter. Das ist das Danken Gottes, auch wenn uns das im Moment schwerfällt. Dadurch kommen wir raus. Im Pietismus, dieser Aufbruchsbewegung, wo der Glaube neu entdeckt wurde, wo Neander zugehört hat, dem da oben das Fenster geschuldet ist, da haben die Pietisten einen alten Satz formuliert. Da steckt ganz viel Wahrheit drin. Dieser Satz lautet: Nicht danken macht wanken. Gott loben zieht nach oben. Nicht danken macht wanken. Gott loben zieht nach oben. Wenn wir Gott nicht danken, so menschlich verständlich das für den Moment ist, dann triumphiert der Widersacher weiter. Und dann geht es weiter, dann führt uns weiter in die Tiefe hinein. Aber wenn wir anfangen, neu auf das zu gucken, wofür wir Gott dankbar sein dürfen, dann geht es nach oben, dann können wir heraus. Das geschieht nicht mit einem Mal. Und manchmal haben wir mit dem Geist gelobt und Gott gedankt, unser Herz war noch gar nicht da. Und erst ein halbes Jahr später merken wir, Mensch, das hat ja tatsächlich gewirkt. Und wir sind da rausgekommen durch das Dank, durch den Dank Gottes. Das braucht manchmal, wie bei so einer Medizin. Da gibt uns der Arzt ein Medikament und das hilft nicht von jetzt auf gleich, sondern das dauert. Und genauso ist das mit dem Danken Gottes. Wenn es dir schlecht geht, dann guck auf das, was gut ist in deinem Leben. Was der Herr dir an Gutem geschenkt hat, dank ihm dafür. Und wenn du sagst, in meinem Leben gibt es so gar nichts, was gut ist. Das ist alles nur schlecht. Meine Kindheit war schlecht und verdorben. Meine Ehe hat nicht geklappt. Und mit mir selber, ich bin unzufrieden. Ich habe es zu nichts gebracht. Wenn du so wirklich fertig bist, dann gibt es eins, wofür du danken kannst. Nämlich, dass der Herr dich lieb hat. Mit all deinen Fehlern, mit all dem Krummen, mit allem, was hier auf Erden nicht stattgefunden hat. Jesus liebt dich. Wenn du das wirklich spürst in dir, dann hast du auch Grund, Gott zu danken. Und das wünsche ich dir, dass du wirklich darauf dann blickst. Und das ist nicht irgendwie so ein billiges, religiöses Überwegtrösten. So nach dem Motto, die Kraft des positiven Denkens. Nein, wenn du Gott dankst und ihn dann neu in sein Leben, dein Leben hineinlegst, da kommt der Heilige Geist. Und der erfüllt dich dann, trotz all deines Leides, trotz all deines Kummers, ganz tief mit dem, was dich wieder glücklich machen kann. Deshalb kann ich dir nur den Ratschlag geben, für dein Elend und deine Not, für diejenigen unter uns, die betrübt sind. Danke Gott. Und du wirst merken, wie über das Gott danken er dich herausholen wird. Sein Kampf, der tobt über deinem Leben. Gott möchte, dass du fröhlich bist und fröhlich wirst. Und der Widersacher, der möchte dich weiter in dieser Tiefe halten und dich kaputt machen. Und Gott ruft dir das zu, gerade auch in deiner Situation. Sei dankbar in allen Dingen. Wenn ich manchmal drin bin, so in der Tiefe, und ich habe wirklich noch keine wirklichen Tiefen in meinem Leben durchleben müssen, aber wenn man dann auch mal betrübt ist oder sowas, dann fange ich auch an zu danken. Und dann gehe ich auf die Spurensuche in meinem Leben. Das, was Gott für mich getan hat in Jesus Christus und für alles Wunderbare, was ich schon hatte. Und je länger ich darüber nachdenke und nachbete, desto fröhlicher werde ich. Da merke ich, was für eine Kraft im Danken steht. Von daher möchte ich dir das ans Herz legen. Wenn es dir richtig schlecht geht, dann tritt neu ins Danken ein. Sing neu das Danklied Gottes. Drei Dinge, die unser Herr und Gott uns geheißen hat, die wir tun sollen als seinen Willen für die nächste Woche und die nächste Zeit, die vor uns liegt. Sei allzeit fröhlich, bete ohne Unterlass und sei dankbar in allen Dingen. Fröhlichkeit, Gebet und Dankbarkeit sind Kennzeichen des lebendigen Glaubens. So lasst uns fröhlich sein, lasst uns im Gebet bleiben und dem Herrn dankbar sein in der vor uns liegenden Woche, auf dass wir seinem Willen nachleben und dadurch seinen Segen für unser Leben empfangen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Sinne und Herzen in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.